Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mehr Geld für Schulbücher und Stifte. Das Mittagessen ist kostenlos und auch der Bus hin zur Schule. Alles nur Trippelschritte, sagen Kritiker. Und in Deutschland werden weiter viele Kinder von der Teilhabe an Bildung ausgeschlossen sein. Ein Thema gleich. Und Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Wer den Spruch heute noch bringt, der hat nicht verstanden, dass der Wind aus einer anderen Richtung weht. Schauen wir drauf heute zum Start ins neue Ausbildungsjahr. Deutschland gilt als reiches Land. Der Wirtschaft geht es gut und die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass in Deutschland etwa jedes vierte Kind in relativer Armut lebt. Hungern müssen diese Kinder meist nicht, aber sie bleiben bei vielem außen vor. Beim Sport etwa, weil kein Geld da ist für Fußballschuhe oder beim Besuch im Theater. Abhilfe soll das Bildungs- und Teilhabepaket schaffen. Heute, am 1. August, wird dieses Gesetz reformiert, denn es gab viel Kritik daran. Ein Dauerkritiker ist Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ich habe ihn gebeten, wie bei einem guten Feedbackgespräch erst einmal mit was Positivem anzufangen und zu sagen, wo die Reform tatsächlich Verbesserungen bringt.
Wir haben in Details Verbesserungen, wenn zum Beispiel der Weg zur Schule, wenn man einen Bus benutzen will oder muss, kostenfrei ist für die armen Kinder, ist das eine Verbesserung. Sicherlich ist auch eine Verbesserung, was den Nachhilfeunterricht anbelangt, dass der nicht von der akuten Versetzungsgefährdung abhängig gemacht wird. Das war ein Riesenmanko. Man bekam immer erst kurz vor Versetzung Nachhilfe. Und wenn man es wirklich geschafft haben sollte, fiel die Nachhilfe auch gleich wieder weg. Also dass man hier in eine pädagogisch vernünftige Form reinkommt, das ist sicherlich gut. Was diese berühmten 10 oder jetzt auch 15 Euro Gutscheine für Sport und Kultur und Teilhabe anbelangt, müssen wir leider sagen, das wird nicht dazu führen, dass mehr Teilhabe stattfindet.
Warum
wir
nicht?
Wir haben jetzt nur eine Quote von 15% der Kinder und Jugendliche, die überhaupt diese Gutscheine in Anspruch nehmen, um an Vereinswesen, Musikschulen und so weiter mitmachen zu können. Das hat den Hauptgrund, dass dieses Paket ja ein Zuschusspaket ist. Die Eltern müssen die weiteren Kosten selber stemmen. Also wenn ich den Fußballverein zwar über den Gutschein im Beitrag abgedeckt bekomme, dann kommen Fußballschuhe, dann kommt ein Trikot hinzu, dann kommen Fahrten hinzu, die stattfinden, Turnierfahrten und so weiter und so weiter. Und dazu fehlt den Eltern schlicht das Geld. Wenn ich mir anschaue, eine Musikschule heute mit 15 Euro Gutschein im Monat kann ich keinen Musikunterricht bezahlen. Also weder Klavier, Gitarre noch sonst was. Das heißt, die Eltern müssten wirklich relativ viel drauf zahlen und dafür haben sie einfach nicht das Geld.
Sie bekommen ja die Unterstützungsleistungen, nehmen wir an, Arbeitslosengeld 2.
Ja, genau. Und das reicht leider nicht. Wir haben heute eine neue Studie vorgelegt, in der wir leider feststellen mussten, dass in diesen Familien, von denen wir reden, also im untersten Einkommenszehntel, es so aussieht, dass diese, salopp formuliert, im Durchschnitt auf Pump leben. Die laufenden Einnahmen, sei es Hartz IV, sei es anderes, decken nicht mal die notwendigsten laufenden Ausgaben. Entweder ist da ein bisschen Erspartes, muss man darauf zurückgreifen. Und wo das nicht ist, werden dann Kredite aufgenommen. Konsumentenkredite, Dispo-Kredite. Das ist also wirklich eine verteufelt schwierige Situation. In der Situation fehlt Eltern meist wenigstens 5 Euro, die man noch drauf zahlen könnte, das ist nicht der Fall. Und das ist das Dilemma. Und deswegen kann dieses Paket nicht greifen, auch nicht bei den kleinen Verbesserungen, die jetzt angelaufen sind.
Ein weiterer Vorwurf Ihrerseits war immer die große bürokratische Hürde, also dass Familien sehr viel tun müssen, um an dieses Geld zu gelangen. Jetzt verspricht der Arbeitsminister heute Morgen und auch die Familienministerin, dass die Antragsformulare vereinfacht werden und wer Arbeitslosengeld 2 bekommt, der soll auch ganz automatisch diese Hilfe aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bekommen. Damit wäre das Problem doch vom Tisch, oder nicht?
Sie lachen. Ganz so ist es nicht. Es ist jetzt im Gesetz die Möglichkeit eingeräumt worden, dass man nicht mehr auf alles einzeln einen Antrag stellen muss, also den Schulausflug und den Teilhabegutschein oder Zuschuss aufs Essen, sondern dass man, wenn man Hartz IV beantragt, einen Gesamtantrag stellen kann. Das heißt aber natürlich, dass man trotzdem im Einzelfall, wenn der Gesamtantrag gestellt ist, jetzt noch losrennen muss und dann muss man beim Sportverein sich irgendwie ausweisen, dass man dieses Geld dann auch zur Verfügung hat, nachweisen, dass man tatsächlich dorthin gegangen ist. Also so viel weniger Bürokratie wird nicht, wie das jetzt im Moment so versprochen wird. Wir sagen auch, das ganze Ding ist von vornherein falsch aufgesetzt. Kinder sind keine kleinen Arbeitslosen. Die haben im Jobcenter gar nichts verloren. Im Jobcenter ist auch gar nicht die pädagogische Kompetenz da, um zu sagen, was braucht hier ein Kind. Das gehört ins Jugendamt, wie bei allen anderen Kindern auch. Also es ist absurd, dass Jugendamt für Teilhabe aller Kinder zuständig ist, nur bei Arbeitslosen. Da ist dann das Jobcenter zuständig. Das macht für uns keinen Sinn. Wir sagen, schafft diese Gutscheine ab. Macht Zielvereinbarungen und vernünftige Jugendhilfeplanungen vor Ort und dann wirklich bezuschusst einfach die Verbände und die sollen dann irgendwann abrechnen. Aber lasst das mit den Einzelanträgen und mit der Kopfförderung, sondern geht in Strukturen rein. Das wäre für uns sinnvoll, denn so funktioniert Jugendhilfe.
Herr Schneider, es sieht ja aber momentan nicht danach aus, als wäre Ihre Forderung politisch durchsetzbar. Deshalb die Frage, ist dann nicht die Reform, die wir jetzt haben, wenigstens ein sinnvoller Kompromiss?
Ach, wir haben jetzt seit 10, 15 Jahren immer die Situation, dass wir feststellen, wir haben eine viel zu hohe Kinderarmut. Wir haben die Situation, dass wir sagen, bei den Alleinerziehenden liegt mittlerweile die Armutsquote bei 40%. Und dann wird jedes Jahr wird dann gesagt, jetzt wird aber das Problem energisch angepackt. Das ist doch nicht hinzunehmen. Und wenn man dann ein Jahr weiter schaut, hat sich wieder nichts geändert. Und ich sag mal so ernsthaft, also dass man denen jetzt Gutscheine in Höhe von 15 statt 10 Euro gibt, da wird doch kein Mensch glauben, dass wir damit jetzt die Kinderarmut in Deutschland besiegen. Dass man die umsonst zur Schule fahren lässt, ist doch eine Selbstverständlichkeit. Und dass die den Euro erlassen bekommen beim Schulmittagessen, wird jetzt überall gefeiert. Kein Mensch fragt danach, wo gibt's denn überhaupt schulisches Essen? Das ist nämlich bei Weitem nicht so, dass das überall gibt. Es ist eher eine Minderheit der Schulen, die sowas ausreichen und so weiter und so weiter. Das heißt, es werden immer Trippelschritte getan, die werden mit unheimlich tollen Plakaten verkauft und am Ende merken die Menschen, also irgendwie hat sich nicht viel geändert. Und ich glaube, das erzeugt dann wirklich politischen Frust.
Das Bildungs- und Teilhabepaket also weiterhin ein Flop, sagt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Vielen Dank fürs Gespräch.
Nicht zu danken.
Erster Achter, das ist der Stichtag für alle Ausbildungsbetriebe. Ab heute arbeiten sie ihre neuen Teammitglieder ein, die neuen Auszubildenden sind da. Und wie wir alle wissen, gibt es etliche Firmen, bei denen heute niemand auf der Matte steht, weil sie keine Lehrlinge gefunden haben. Bundesweit sind noch mehr als 240.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Auch im SHK-Handwerk sind Lehrlinge Mangelware. Das ist die Branche der Heizungs-, Sanitär- und Klimatechniker. Und selbst die Betriebe, die dort einen Azubi gefunden haben, müssen sich ordentlich strecken, damit sie ihnen auch erhalten bleiben.
Timo Leuthäuser und Tobias Patzwald stehen im Ausbildungszentrum der Innung für Sanitärheizung und Klimatechnik SHK vor einer Wand mit mehreren übereinander angebrachten Heizungen, Rohren, Hebeln und Messinstrumenten. Die beiden sind im zweiten Lehrjahr und absolvieren hier ihre überbetriebliche Ausbildung.
Das simuliert quasi die Etagen und auch die einzelnen Wohnungen, sodass alle Mieter auch die gleiche Wärme von der Heizungsanlage bekommen können. Das ist schwierig einzustellen, weil man direkt an den Ventilen die Heizkörper dann einregulieren muss.
Timo Leuthäuser ist Azubi bei einer Firma im Berliner Süden. 40 Mitarbeiter gibt es dort und 6 Auszubildende. Keine Selbstverständlichkeit, denn Auszubildende sind Mangelware. Im SHK-Handwerk kommen inzwischen auf einen Jugendlichen, der sich für den Beruf interessiert, 25 Betriebe, die ihn gerne ausbilden würden. Die SHK-Betriebe müssen sich bei den Jugendlichen bewerben, nicht mehr umgekehrt, sagt Andreas Koch-Martin, der Geschäftsführer der Innung in Berlin. Er hilft seinen Mitgliedsbetrieben dabei, geeignete Kandidaten möglichst früh für den Job zu interessieren.
Angefangen, dass wir Kindern in Grundschulen das Handwerk näher bringen, dass wir Berufsorientierung in 7., 8., 9. Klassen anbieten, dass wir hier Projekte haben für Geflüchtete, die wir erst einmal an den Beruf heranführen, aber dann auch ganz schnell in eine Ausbildung überleiten.
Dennoch bricht über die Hälfte der SHK-Azubis noch im ersten Lehrjahr die Ausbildung wieder ab. Eine Untersuchung der Innung hat ergeben, dass die wenigsten vorher wissen, worauf sie sich einlassen. Viele scheitern an den Anforderungen, weil die Vorbildung immer schlechter werde.
Also wir machen regelmäßig einen Mathe-Test mit allen, die die Ausbildung neu beginnen und ermitteln daraufhin den Förderbedarf. Der lag bis vor ein paar Jahren noch so bei 30-35%. Inzwischen ist diese Quote auf über 50% angestiegen. Das heißt, wenn wir nichts machen würden, dann könnten viele diese Ausbildung gar nicht zu Ende bringen.
Mit gezielter Nachhilfe und 1:1-Betreuung durch Innung und Betrieb werden die Jugendlichen jetzt nach Möglichkeit durch die ganze Ausbildung begleitet. Noch wichtiger als Bonbons wie Handy oder Dienstwagen sei aber ein Ausbilder, der die Jugendlichen dann auch bei der Stange halten kann. Deshalb würden die Ausbilder jetzt im Umgang mit den Jugendlichen speziell geschult, sagt Koch Martin.
Dass dort eine vernünftige Ansprache ist, dass man ihnen erklärt, was sie machen, dass es einen individuellen Rahmenplan in der Ausbildung gibt. Also es geht darum, die jungen Leute wirklich auch mitzunehmen. Es fängt auch schon mit so einfachen Dingen an wie Arbeitskleidung, Firmenkleidung und so weiter, dass man relativ schnell es schafft, auch eine Bindung zu den jungen Leuten herzustellen. Wenn es gelingt, im ersten halben Jahr ein vernünftiges Verhältnis zwischen Azubi und Betrieb oder umgekehrt herzustellen, wenn das gelingt, dann braucht man sich, glaube ich, für den Rest der Ausbildung wirklich kaum mehr Gedanken machen.
Viele der von der Innung befragten Azubis wünschen sich einen freundlicheren Umgangston, mehr Einfühlungsvermögen und bessere Erklärungen bei der Wissensvermittlung. Von althergebrachten Weisheiten wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre oder da musst du durch, sei man in seinem Betrieb allerdings schon längst abgerückt, meint Timo Leuthäuser.
Also ich kann mich wirklich nicht beschweren und bei uns ist es auch nicht so, dass die Azubis jetzt nur die Werkzeuge in den fünften hochschleppen müssen, sondern das wird dann halt zusammen gemacht und oben wird dann erklärt, was wir zu tun haben. Man lässt uns auch was machen. Hängt natürlich auch ein bisschen mit den Azubis zusammen. Wenn man nur daneben steht und eigentlich kein Interesse dafür hat und eigentlich keine Lust hat, da zu sein, dann ist es auch schwer für den Gesellen, da irgendwas beizubringen.
Das bestätigt Andreas Koch-Martin. Und obwohl fast 90% der befragten Azubis ihre Ausbildungsvergütung zu niedrig finden, könne man sie mit mehr Geld langfristig auch nicht motivieren.
Also die Ausbildungsvergütung ist natürlich wichtig. Aber wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit dem Bauhauptgewerbe, da bekommt man im dritten Ausbildungsjahr, glaube ich, um die 1.300 Euro. Und trotzdem finden die genauso wenig Leute oder genauso schwierig Auszubildende, wie es in unserer Branche ist.
570 Euro netto verdienen Timo Leuthäuser und Tobias Patzwald im zweiten Ausbildungsjahr. Das sei okay. Beide wollen den Meister machen und später einen eigenen Betrieb führen bzw. die väterliche Firma übernehmen. Die Ausbildung zum SHK-Handwerker sei deshalb genau sein Ding, so Tobias Patzwald.
Ich mag es, wenn man was sieht, was man geschafft hat. Also im Büro kommt dann der nächste Ordner wieder und man sieht halt nicht, was man geschafft hat. Und so steht man auf einer rohen Baustelle, wo gerade mal der Putz an der Wand ist und später steht man im fertigen Badezimmer zum Beispiel. Und das finde ich halt das Interessante.
Na, da hat also jemand seine Bestimmung gefunden. Anja Nehls berichtete, andere suchen ja noch nach ihrem Traumjob oder, und das ist ein immer größerer Teil von Schulabgängern, wollen studieren, statt eine Ausbildung anzufangen. Ob die Universität der richtige Ort für die eigene Zukunft ist, können Jugendliche vorher ausprobieren. Und zwar bei den alljährlichen Schülerakademien in den Sommerferien. Zum Beispiel an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Thomas Wagner hat die Probestudierenden heute Vormittag für uns begleitet.
Ein ganz starkes Beispiel wäre etwa das Rauchverbot. Was sind da die beiden Grundprinzipien, die miteinander in Konflikt stehen?
Ja, Freiheit und also Gesundheit könnte man sagen, aber ja. Das Wohl der anderen eben, dass es keine anderen beeinflusst in ihrer Gesundheit.
Ein Seminarraum in der privaten Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Diejenigen, die zuhören, sind keine Studierenden, sondern rund 50 Oberstufenschülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland. Sie haben sich zur Schülerakademie beworben, schnuppern mal in kulturwissenschaftliche, mal aber auch in wirtschafts- und politikwissenschaftliche Themen hinein. Wichtiges Ziel, lernen, wie man an einer Uni lernt, nämlich anders als in der Schule.
Ich nehme es tatsächlich hier ganz anders wahr und viel herausfordernder und viel inspirierender,
sagt Teilnehmerin Lena Wickel aus Lüneburg.
Gleichzeitig ist auch die Herangehensweise unseres Dozenten nochmal eine andere als die eines Lehrers. Wir müssen nicht beweisen, dass wir etwas können, sondern wir sind hier, um gemeinsam mit dem Dozenten an dieser Fragestellung zu arbeiten. Es ist nicht mit Unterricht vergleichbar. Es wird viel auf unsere Impulse eingegangen. Wir können mehr mitgestalten.
Marco Schwarz aus dem oberschwäbischen Ravensburg sitzt daneben, nickt zustimmend. Er hat in der Schülerakademie einen wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt, weil das auch sein Schwerpunkt ist. Im Gymnasium ist.
Ich habe selber auch Wirtschaft vierstündig, also als Leistungskurs. Da nehmen wir unser Wirtschaftssystem durch und hier tauchen wir eher sozusagen kreativ in ein Unternehmen ein und es ist natürlich ein ganz anderes Lernklima wie in der Schule.
Selbstständiges Arbeiten fokussiert auf ganz konkrete Problemstellungen, wie sie später einmal auch im Berufsleben vorkommen können. Damit erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch einen Vorgeschmack auf das, was sie später einmal im Studium an einer Hochschule erwartet. ein wichtiges Ziel der Schülerakademie, betont Organisator David Ammann von der Zeppelin-Universität.
Also das Erste, was man an der Universität merkt, wenn die Leute auftauchen, ist, dass sie noch nie wirklich mit wissenschaftlichen Texten gearbeitet haben. Das wird inzwischen stückchenweise besser, aber die Universität hat natürlich einen anderen Anspruch, was das Material betrifft, mit dem gearbeitet wird.
Hinzu kommt bei Studienanfängern ein zweites Problem.
Und das Zweite, was uns immer mehr auffällt, dadurch, dass die Leute jünger werden, sind sie auch, wenn sie in diesen universitären Prozess eintreten, in der Regel noch gar nicht so weit, dass sie wissen, welches Thema sie wirklich interessiert und wofür sie brennen, für welchen Fachbereich. Und auch dem wollen wir mit der Schülerakademie entgegensteuern.
Und schließlich kommt noch eine dritte Beobachtung hinzu. Da geht es um fehlende Allgemeinbildung. Davon sind die Teilnehmer selbst nicht betroffen. Schließlich gelten sie als Bildungshungrige, die sich freiwillig für die Teilnahme gemeldet haben und sich mit einem Aufsatz bewerben mussten. Aber nicht alle Oberstufenschüler, die später studieren wollen, sind derart bildungshungrig, weiß Paul Grosser, der aus Eckernförde zur Schülerakademie an den Bodensee gekommen ist.
Also ich würde tatsächlich sagen, dass man mittlerweile gerade in der Schule sehr merkt, dass tatsächlich bei gerade Fächer wie Mathe und auch diese Sprachkenntnisse schon zurückgegangen sind, wobei man im Gegensatz dazu viel andere Fähigkeiten gewonnen hat. Zum Beispiel ist das technische Wissen natürlich viel erhöhter, aber tatsächlich, bleiben wir beim Beispiel Mathe, da muss man schon ehrlich sagen, ist der Klassendurchschnitt letztlich schon in den letzten Jahren allgemein schlechter geworden.
Defizite, die sich auch durch eine Woche Schülerakademie in Bodenseenähe nicht ausmerzen lassen. Was während der Woche aber möglich ist, die Schülerinnen und Schüler können ein Gespür dafür entwickeln, ob ein Studium für sie überhaupt in Frage kommt und wenn ja, welche Fachrichtung es denn sein kann. Daneben verfolgt die Zeppelin-Universität noch ein weiteres Ziel. Von Anfang an sollen angehende Studienanfänger den Wert des fächerübergreifenden Lernens erkennen. Organisator David Ammann.
Wir glauben an unsere interdisziplinäre Stellung, dass man Probleme heutzutage, wenn man sie wirklich lösen möchte, nicht nur mit einer Perspektive angehen kann. Nicht nur rein wirtschaftlich, nicht nur rein politisch. Das ist eine Überzeugung und eine Philosophie, die wir vermitteln wollen.
Aus drei mach eins. Ein Rechenspiel, das auf die Universität von Alaska zukommt.
Campus und Karriere. International.
Denn die muss ordentlich sparen. Der Gouverneur von Alaska hat Ende Juni den Rotstift angesetzt. Wir haben auch schon berichtet hier bei Campus und Karriere. Der Universitätenverbund muss seinen Etat um 130 Millionen Dollar kürzen. Die konkrete Aufgabe für den Präsidenten, er soll ein Konzept entwerfen, wie sich die drei zum Verbund gehörenden Universitäten zu einer zusammenfassen lassen. Aus drei mach eins eben. Bis September soll der Plan stehen und gleichzeitig laufen die Verhandlungen auf politischer Ebene, wie Heike Wipperfürth berichtet, ob denn die Kürzungen nicht doch noch aufgehalten werden könnten.
Was wir jetzt hier sehen, ist selbst in den USA in dieser Form noch nicht versucht worden. Das ist also eine Universität, eine öffentlich geförderte, die Flaggschiff-Universität für den Staat von Alaska, die einzige öffentliche Universität im Staat von Alaska, dass die Financial Exigency, was in etwa dem Bankrott entspricht, erklärt, um aus diesem Exigency-Status dann also eine völlige Restrukturierung zu erzielen. Das ist noch nicht gemacht worden.
Hayu Aiken leitet das International Arctic Research Center, ein erstklassiges Forschungsinstitut der Universität von Alaska, mit 150 Forschungsprojekten in der Arktis. Der gebürtige Deutsche zeigt sich tief besorgt über die Entscheidung des Gouverneurs von Alaska, die staatlichen Mittel der öffentlichen Universität ab sofort um 130 Millionen Dollar zu kürzen. Auch sein Forschungsbereich wird davon betroffen sein.
Da ist die große Herausforderung für uns jetzt, wie wir diese Arbeiten aufrechterhalten können. Ein nicht unerheblicher Teil der Mittel, die wir vom Staat bekommen, werden auch dazu verwendet, um die Forschungsergebnisse, die wir aus drittmittelfinanzierten Projekten erzielen, dann umzusetzen in Informationen oder auch bestimmte Unterstützung für solche Gemeinden und andere Bürgerinnen und Bürger im Staat Alaska, die also mit den Auswirkungen vom Klimawandel und anderen extremen Auswirkungen im sozioökonomischen Bereich zu tun haben. Und das wird uns natürlich hierdurch, ironischerweise durch den Staat von Alaska, erheblich erschwert.
Jetzt sei es auch nicht mehr so einfach, neue Wissenschaftler einzustellen, sagt Aiken. Oder sie zu halten, warnt John Walsh, der Chefwissenschaftler des Instituts.
Ich habe Angst, dass wir wichtige Leute verlieren. Leute, die eine entscheidende Rolle im Institut spielen, weil sie lukrative Aufträge einbringen, von denen auch die Universität profitiert. Würde ich in ihre Haut stecken, würde ich mich auch woanders umsehen, denn die Zukunft unserer Universität ist jetzt völlig ungewiss.
Deutlich machen die Wissenschaftler ihre Sorgen im Gespräch mit Alaskas Politikern in Washington und dem Verwaltungsrat der Universität. Dieser hat jetzt aufgrund der hohen Etatkürzungen mit einer radikalen Umstrukturierung der Universität begonnen. So soll James Johnson, der Leiter der Universität, sofort mit einem Abbau von Bürokratie und Verwaltungskosten beginnen. Außerdem soll er ein Konzept erarbeiten, wie sich die drei Universitäten von Alaska in Fairbanks, Anchorage und Juneau zu einer einzigen Universität zusammenlegen lassen. Kritiker befürchten, dass bei der Zusammenlegung der Universitäten neue Probleme entstehen. So könnte die Verbundenheit der Studierenden zu einer bestimmten Universität verloren gehen. Außerdem sei das Vorhaben zu teuer, warnt diese Verwaltungsrätin.
Bei der Zusammenlegung entsteht ein großer Verwaltungsaufwand und wir haben kein Geld, um das zu bezahlen.
Mike Barnhill ist anderer Meinung. Die Zusammenlegung der Universitäten sei ein Schritt in die richtige Richtung, freut sich der Direktor der Finanzbehörde von Alaska. Er hat die drastische Etatkürzung vorgeschlagen. Weil Alaska unter rückläufigen Erträgen durch den fallenden Ölpreis und weniger Ölbohrungen leidet. Außerdem schlägt er vor, die staatlichen Gelder für Forschungsinstitute wie das International Arctic Research Center zu kürzen. Dass es überhaupt auf staatliche Gelder angewiesen sei, versteht er nicht.
Es gibt tausende von Nutznießern und Interessengruppen, die Empfänger der Forschungsarbeiten sind. Viele von ihnen könnten die Forschungsarbeit finanziell unterstützen, damit ihr ausreichende Mittel zur Verfügung stehen.
Auch wenn der Verwaltungsrat der Universität von Alaska auf diesen Vorschlag nicht eingeht, Wissenschaftler wie Aaron Hood fürchten dennoch massive Einschnitte und Entlassungen. Das sei aber nicht nur schlecht für ihn, sagt der Umweltwissenschaftler.
Alaska gilt als Indikator der Klimaerwärmung auf der ganzen Welt. Wenn wir in zunehmendem Maße die Fähigkeit verlieren, zu beobachten, was hier vor sich geht, dann fehlt auch das globale Verständnis für die Veränderungen, die hier stattfinden.
Während die Universität von Alaska darauf hofft, dass der Gouverneur die Kürzungen nach Verhandlungen mit Kritikern in den nächsten Wochen reduziert, tut sich ein weiteres Problem auf. Für mehr als 2500 Studierende wird es im Herbstsemester kein staatliches Stipendium geben. Nicht, weil sie schlechte Noten haben, sondern weil der Bundesstaat Alaska das Geld für Bildungsförderung nicht mehr zur Verfügung stellen will.
Tan Chala kam mit einer Fehlbildung des Rückenmarks zur Welt. Der Deutsch-Türke setzte sich als Model durch, ist Basketballer in der ersten Bundesliga und aktuell ein Newcomer in der Comedy-Szene. Die Kollegen von Corso Kunst und Pop stellen den Mann vor, gleich nach den Nachrichten. Vorher sage ich danke fürs Zuhören. Das war Campus und Karriere mit Stefanie Gebert. Tschüss.